7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir blicken dieses Mal auf die Themen der 5. Kalenderwoche. Die bringt einen Zinsentscheid bei FED und EZB. In den DAX-Konzernen geht die Berichtssaison über das Geschäftsjahr 2024 los. Den Auftakt macht die SAP und außerdem erwarten wir Zahlen von der Deutschen Bank. Zunächst mal schauen wir aber auf ein Thema, was in dieser Woche omnipräsent ist. Man sieht viele Bilder von hohen Bergen und schneebedeckten Wipfeln. Die Wirtschaftsgrößen treffen sich in Davos und mittendrin ist unser Chefredakteur Sebastian Schmidt, der jetzt mir zugeschaltet ist aus der Schweiz. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Sabine. Grüß dich. Grüezi.
Sehr schön schon eingelebt. Du bist seit Montag in Davos. Schau doch vielleicht für uns mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wie hoch ist die Promi-Dichte? Wen trifft man? Hast du schon irgendjemanden gesehen oder gehört, wo du sagst, boah, das war eine beeindruckende Person?
Gibt sicherlich einige. Also Satya Nadella ist da, der Goldman-Chef und so. Aber wenn ich sage beeindruckend, dann würde ich sagen, die Klitschko-Brüder sind wahrscheinlich rein physisch, optisch schon beeindruckend. Die waren auch hier. Und ist es tatsächlich so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, dass die auch auf der Straße langlaufen und bei der Bash-Anmeldung sozusagen sich da anstellen. Naja, vielleicht ein bisschen an der Schlange vorbeikommen, aber an sich an demselben Ort sich anstellen müssen wie alle anderen auch. Und ja, insofern, die Dichte ist hoch, auch die deutsche Wirtschaft ist gut vertreten. Also ich habe diverse DAX-Vorstände gesehen, natürlich sind alle Berater hier groß da, diverse Medien. Ja, also es ist ein sehr voller kleiner Ort zurzeit.
Was steht denn inhaltlich so im Fokus bei den Gesprächen?
Ja, natürlich ging es am ersten Tag auch mit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump stark darum und was das bedeutet für die Welt, für Europa. Das Thema nachhaltige Transformation ist natürlich eins, das schon enorm intensiv besprochen wird und wo auch viele verschiedene Ideen da aufkommen, wie kann Europa damit umgehen. Eins, glaube ich, ist schon eine einhellige Meinung hier von den verschiedenen Wirtschaftsführern hier im Wesentlichen vor allem. Und zwar, dass diese kleinteilige Regulierung, die wir in Europa haben, dass sich da Europa verrannt hat, dass wir das im globalen Kontext so nicht halten können. Und Uneinigkeit ist allerdings darüber, wie man so ein bisschen da rauskommt. Vor allem ist ja schon einhellige Meinung, dass die EU-Kommission und auch die Politik, die hier auch zahlreich vertreten ist, und Ursula von der Leyen ist ja am Montag aufgetreten und so, das Problem schon erkannt hat, aber auch so richtige Lösungsideen sind da noch nicht wirklich da, weil im Prinzip, so ist dann doch die Mehrheitsmeinung hier, bräuchte es eine deutliche Abkehr von der Art, wie das Berichtswesen angelegt ist einfach. Und auch beim AI-Act gibt es kritische Stimmen. Also es ist, Europas Regulierung ist hier ein wenig was vielen ein Dorn im Auge ist.
Wie konkret sind denn die Gespräche, die man da führt oder die vielleicht auch am Rande stattfinden? Ist es mehr Networking im Vordergrund oder wird es wirklich auch detaillierter? Geht man da auch tiefer in Themen rein?
Also ich war in verschiedenen Veranstaltungen. Es kommt ganz drauf an. Es gibt, würde sagen, gerade die sehr prominent besetzten Veranstaltungen. Das geht dann oft leider nicht sehr in die Tiefe. Allerdings kann man sich mit den Vertreter natürlich auch am Rande unterhalten und es ist tatsächlich, der Zugang ist ein sehr guter und dass man dann nach einer Veranstaltung oder zwischen zwei Veranstaltungen jemanden zur Seite nimmt und dann auch in einer kleineren Gruppe Themen diskutiert, das geht ganz gut. Es gibt aber auch kleinere Veranstaltungen, also zum Beispiel hat die Militärgruppe was gemacht, wo es so konkret darum geht, wie kann man nachhaltiges Farming finanzieren, was sind die Probleme, die es da gibt und so weiter und hat dann Investoren und Banker, aber auch Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, zusammengebracht und versucht tatsächlich an konkreten Lösungen zu arbeiten. Das ist eine Mischung. Es gibt sehr konkrete Themen und es gibt andere Themen, die sind ein bisschen breiter angelegt und da geht es dann ums Networking außenrum.
Was du schon gesagt hast, am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums ist ja auch Trump wieder ins Amt eingeführt worden. Wie verfolgt man das von Davos aus? Habt ihr es sehen können? War es Gesprächsthema? Ich nehme an, da hat ja jeder auch eine Meinung zu.
Also es gab verschiedene Übertragungen. Tatsächlich hier, ich glaube, die größte Leinwand hatte die Washington Post aufgebaut. Und natürlich gab es da sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also ich sag mal insgesamt kritisch natürlich, keine Frage, weil das war ja nun wirklich eine Antrittsrede, die es in sich hatte. In vielerlei Hinsicht. Allerdings das Überraschungslevel war unterschiedlich. Es gab durchaus Teile der Prominenz hier, die gedacht hätte, dass Trump da versöhnlichere Töne anschlägt und die dann doch ein wenig überrascht waren. Und dann gab es aber auch wiederum andere, die eigentlich gedacht haben, na gut, das ist der eine Modus, den der neue US-Präsident kennt. Das ist sozusagen Attacke in alle Richtungen. Und ja, so hat er sich dann eben auch im Amt erstmal vorgestellt. Also sicherlich trotzdem bei allem, was vorher schon vorgefallen ist, in Anbahnung dieses Termins, was die Inhalte angeht, keine vollkommene Überraschung, sondern eine Bestätigung, dass im Prinzip das, was angedroht wird, jetzt auch umgesetzt wird.
Jetzt kann ich dich hier nicht gehen lassen, wenn du schon mal vor Ort bist, ohne dass du uns ein bisschen was erzählst über das, was passiert, wenn sozusagen die Kameras ausschalten und der inhaltliche harte Teil vorbei ist. Wie ist so ein bisschen das Drumherum, was wir hier vielleicht auch in den Nachrichten gar nicht gezeigt bekommen? Gibt's Partys, gibt's Feierabend-Events? Kann man sich überhaupt einen Kaffee oder einen Cocktail leisten, ohne einen Kredit aufzunehmen? Wie ist die Lage?
Ja, jetzt wird's natürlich unangenehm, weil ich muss sagen, man muss sich gar nicht so viel zu essen leisten, weil die Veranstaltungen, auf die man dann hoffentlich eingeladen ist, bieten ja alle irgendwas an. Also im Prinzip sind das im Wesentlichen natürlich Häppchen oder so, aber wenn es um Kaffee, Wasser und eventuell dann auch ab einer gewissen Uhrzeit ein Glas Wein oder so geht, ist man hier versorgt. Wenn man natürlich, man muss auch sagen, ich glaube, die lokale Gastronomie in Davos wäre wahrscheinlich auch reichlich überfordert, wenn sie alle Teilnehmer da selbst versorgen müsste. Die wenigen Restaurants, die es da natürlich durchaus gibt, sind, glaube ich, gut besucht. Es gibt einen Food Court auf der Straße, der so wahrscheinlich besser läuft, als man gedacht hat, weil die Temperaturen doch deutlich wärmer sind als in anderen Jahren. Also wir hatten hier gestern, glaube ich, plus 6 Grad. Das ist schon ungewöhnlich, auch wenn es Schnee gibt, ist aktuell etwas wärmer. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch Partys, die gehen auch spät los. Gestern Abend zum Beispiel war die Burda Party, 22.30 Uhr begann die. Also insofern, da war unter anderem aber auch der Goldman-Chef und so, da merkt man, na gut, der Amerikaner hat vielleicht die Zeitumstellung auch noch nicht so ganz verdaut. Für den ist das keine Uhrzeit. Aber ja, und dann ist es durchaus so, dass man eigentlich mit jedem ins Gespräch kommt. Man muss, ja, US-typisch würde ich sagen, ist man sofort beim Vornamen. Ein wenig ungewöhnlich, gerade als Journalist muss ich sagen, dass man praktisch jeden Gesprächspartner sofort duzen soll. Aber gut, wenn das hier der Umgang ist, dann... Es funktioniert einfach auch lockerer, in der ungezwungenen Atmosphäre zu sprechen. Und man kriegt natürlich auch dann die ein oder andere Sache gesagt, die so in einem öffentlichen Gespräch tatsächlich nicht fallen würde.
Also das klingt nach einem ganz harten Einsatz, Sebastian, auf du mit den Wirtschaftsgrößen. Aber dann bist du ja quasi dienstlich unterwegs auf der Party. Das ist natürlich auch mal eine ganz schöne Abwechslung, denke ich.
So, ja, sicherlich interessant auf jeden Fall. Aber ich würde es jetzt nicht als zu wild sehen. Am Ende weiß ja auch jeder, dass das eine öffentliche Veranstaltung ist. Es wird manchmal etwas später. Es gibt ein bisschen Musik. Die eine oder andere Person tanzt auch. Aber man kann davon ausgehen, dass gerade die A-Prominenz wird nicht allzu spät. Vielleicht bis auf ein paar Amerikaner nicht allzu spät nach Hause gehen.
Und hält sich beim Tanzen zurück. Das hätten wir vielleicht auch gar nicht so gerne gesehen. Ich danke dir für den Einblick und für die ersten Eindrücke vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Wir freuen uns, wenn du wieder zurück zu uns nach Frankfurt kommst und bis dahin noch eine interessante Zeit da vor Ort.
Ja, danke dir, Sabine. Ich werde auf jeden Fall noch weiter berichten und heute nochmal hoffentlich einen spannenden Tag in Davos haben.
Davon gehen wir aus. Das war Sebastian Schmidt, unser Chefredakteur aus Davos. Danke, dass du dabei warst.
Danke auch. Bis bald. Ciao, ciao.
In der kommenden Woche, da starten dann die DAX-Konzerne in ihre Berichtssaison über das Geschäftsjahr 2024 und den Auftakt macht gleich der schwerste DAX-Wert, die SAP. Und darüber spreche ich heute mit unserer stellvertretenden Chefredakteurin Heidi Rode ist bei mir. Hallo Heidi.
Hallo.
Heidi, hinter der SAP, kann man sagen, liegt ein recht turbulentes Jahr. Es gab unter anderem einige Umstrukturierungen, die auch das Personal betroffen haben. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Ja, also es gab ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm, das, wie das Management so schön sagt, sicherstellen soll, dass die Qualifikationen und Ressourcen den zukünftigen Gesamt- und Geschäftsanforderungen gerecht werden. Indes ist das durchaus natürlich nicht umsonst zu haben, sondern die Beschäftigten mussten ja motiviert werden, das Unternehmen freiwillig zu verlassen und da belaufen sich die Gesamtkosten auf schlanke 3 Milliarden Euro. Die SAP kann das verkraften. Allerdings hat CEO Christian Klein schon wissen lassen, dass er das durchaus als Mühsal empfindet und sich gegenüber Big Tech auch im Nachteil sieht. Ich glaube, da wird es auch also einigen Diskussionsbedarf insgesamt noch geben.
Ja, es ist ja offenbar auch in Teilen etwas besser sogar angenommen worden, als man gedacht hätte, dieses Programm. Nach der Kursentwicklung der vergangenen Monate muss man allerdings sagen, die Erwartungen an die SAP mit Blick jetzt auf die Quartalszahlen, die sind durchaus hoch. Viele Aktionäre hatten da eine gute Entwicklung mitgenommen. Jetzt hat auch der Konzern selber ja, was die Geschäftszahlen angeht, selber nochmal die Latte höher gelegt im Herbst. Was sind denn jetzt aktuell die Zielvorgaben, an die man rankommen möchte?
Ja, der Fokus liegt ja bekanntlich nach wie vor auf dem Cloud-Geschäft und der Transformation in diese Richtung. Und da hat SAP bei der wichtigen Kennziffer Cloud- und Softwareerlöse einen währungsbereinigten Anstieg um 10-11% avisiert. Und damit ist die Zielspanne bei 29,5 bis 29,8 Milliarden Euro. Das ist also die Messlatte für die Analysten. Und auch bei Betriebsergebnis und Cashflow soll es natürlich vorangehen. Denn man muss sagen, das ist ja ein Versprechen der SAP, dass da Traction reinkommt. Und da werden alle drauf achten, das denke ich.
Die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft sollen ja auch in den kommenden Jahren das sein, was das Wachstum forciert. Auch an der Börse, muss man sagen, gab es zuletzt beim Wachstum einiges an Tempo. Die Aktie hat vor einem Jahr im Januar 2024 noch um die 150 Euro notiert. Sie ist jetzt bei über 250 Euro, also ein Grund zur Freude für viele Anleger. Aber man muss sagen, das hat auch eine negative Komponente, wenn man sich mal das Gewicht der SAP im DAX insgesamt vor Augen führt.
In der Tat konnte man zwischenzeitlich ja den Eindruck gewinnen, SAP und DAX ist eigentlich das Gleiche. Und um dem entgegenzuwirken, hat ja der DAX vom Konzept her als Index eine sogenannte Kappungsgrenze, die jetzt im Zusammenhang mit SAP schon für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Sie liegt nämlich bei 15% Gewichtung einer einzelnen Aktie und die Rallye der SAP-Aktie hat dafür gesorgt, dass die darüber hinausgelaufen ist. Und das hat natürlich zur Folge, sie lag, glaube ich, im Dezember bei 17%. Dann wird zur Kappung des Gewichts geschritten und das hat natürlich unangenehme Nebenwirkungen. Einmal für Investoren, die sozusagen solche, die Indexfonds abbilden, müssen die Aktien verkaufen. Das bringt den Kurs dann natürlich wieder unter Druck und das ist natürlich auch SAP selbst ein Dorn im Auge. Und da hat sich natürlich der Vorstand an einschlägigen Stellen auch schon geäußert. Das wiederum lässt die Alarmglocken schrillen in Frankfurt, denn man erinnert sich noch, dass das DAX-Schwergewicht Linde mit Verweis auf dieses Hindernis im Kurs den DAX verlassen hat. Und das möchte man natürlich jetzt bei SAP auf keinen Fall sehen.
Wenn man den Analysten glaubt, dann könnte das Thema mit der Kappungsgrenze sich tatsächlich auch noch etwas verschärfen. Sogar einige trauen der SAP-Aktie ja noch reichlich Entwicklungspotenzial zu.
Das stimmt in der Tat, denn viele glauben, dass SAP jetzt nach einem Kraftakt beim Umbau jetzt die Voraussetzungen für ein schnelleres Ergebniswachstum geschaffen hat. Also Johannes Schaller, der Analyst bei der Deutschen Bank, hat jetzt ein Kursziel von 300 Euro gerade eben ausgerufen. Der Rekordlauf hat natürlich den Marktwert der SAP auch ordentlich anschwellen lassen. Jetzt auf rund 315 Milliarden Euro. 300 Milliarden waren ja mal ein Fernziel des Ex-CEO Bill McDermott, der in der Regel immer in, sagen wir mal, Think Big als Motto hatte. Aber jetzt ist man ja mit etwas Verspätung angekommen.
Ja, Vorstand ist, by the way, auch ein gutes Stichwort, denn man muss ja sagen, der von SAP ist jetzt seit einigen Monaten doch ein wenig ausgedünnt und einiges an Aufgaben hing zuletzt, teils interimistisch, aber eben doch zumindest für den Zeitraum, an CEO Christian Klein.
Ja, und das ist natürlich für die Investoren auch ein weiterer Fokus der Aufmerksamkeit mit Sicherheit, denn man könnte sich vorstellen, dass der CEO von SAP auch in seiner eigenen Rolle normalerweise schon gut beschäftigt ist. Jetzt hat sich SAP im Sommer von zwei Vorständen getrennt, deren Verträge man übrigens erst im Vorjahr bis 2027 verlängert hatte. Einer davon war Vertriebschef Scott Russell und die andere war Marketingvorständin Julia White. Beide sind Ende August ausgeschieden. Gerade die Rolle des Vertriebschefs ist natürlich für das Unternehmen eine durchaus zentrale. Die Aufgabe liegt also jetzt vorübergehend bei Christian Klein. Das Marketingressort wurde aufgelöst und auf andere Teams verteilt. Aber es haben sich noch andere Lücken aufgetan, will ich mal sagen, gerade im Bereich Technologie und Innovation. Denn dort führte noch bis vor einiger Zeit Jürgen Müller. Und da sind wir schon bei der nächsten Baustelle, denn der wurde Anfang September sozusagen mehr oder minder Knallerfall verabschiedet, mit dem Hinweis, er habe sich bei einer Gelegenheit unangemessen verhalten. Also jetzt demzufolge hat Christian Klein übergangsweise auch noch die Verantwortung für diesen Vorstandsbereich. Und man muss sich vorstellen, für einen Technologiekonzern ist natürlich der Bereich Technologie und Innovation so zentral, dass eine dauerhafte Nachfolgeregelung da auch bald erwünscht wäre, könnte man sich vorstellen.
Das ist ja vielleicht auch ein Thema, wo man jetzt zumindest nicht ausschließen kann, dass es da vielleicht auch in der kommenden Woche schon das eine oder andere Update geben könnte. Es ist ja manchmal auch bei Unternehmen recht beliebt, dann solche Nachrichten im Bündel zu verkünden. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall großes Interesse schon mal im Vorfeld an den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Am Dienstag verkündet SAP die Daten für das zurückliegende Geschäftsjahr. Das war schon mal der Blick auf die wichtigsten Themen vorab mit unserer stellvertretenden Chefredakteurin Heidi Rode. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Einige weitere spannende Termine stehen nächste Woche noch auf dem Plan. Mit denen hat sich dieses Mal mein Kollege Franz Kongbui näher befasst. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Franz, mit großem Interesse erwarten wir einen weiteren Zinsentscheid oder genau gesagt sogar zwei, und zwar bei den beiden wichtigsten Notenbanken der Welt. Einmal tagt die Fed in den USA und es trifft sich die EZB hier in Frankfurt. Der Offenmarktausschuss der FED kommt am Dienstag und Mittwoch zusammen und der EZB-Rat dann am Donnerstag. Es sieht allerdings so aus, als würden die beiden Notenbanken zum Jahresstart erstmal unterschiedliche Wege einschlagen, oder?
Danach sieht es sehr aus. Während die EZB nämlich offenbar bereit ist, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, scheint die FED auf eine längere Zinspause hinzuzusteuern. Das ist insofern interessant, als dass die beiden in der Vergangenheit oft im Gleichschritt agiert haben.
Das ist ja diesmal offenbar anders. Woran liegt es denn?
Ja, fangen wir mal mit der EZB an. Dort wird erwartet, dass sie Ende Januar die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte senkt. Das klingt nach einer kleinen Maßnahme, aber es gibt gute Gründe, warum die EZB sich diesen Schritt leisten kann. Denn ein Blick auf die Inflationsdaten zeigt, warum die EZB in Sachen Zinssenkung entspannter ist. Die Inflation im Euroraum lag im Dezember bei 2,4%. Das klingt zunächst hoch, aber dieser Anstieg beruht vor allem auf Sondereffekten, die jedoch ab Februar auslaufen dürften.
Das heißt, da gehen die Wirtschaftswissenschaftler und Notenbanker von einer sinkenden Inflation eher aus.
Genau. Und wenn, wie von der EZB und den Ökonomen prognostiziert, auch das Lohnwachstum langsamer wird, könnte das Inflationsziel der EZB für 2025 tatsächlich in Reichweite kommen. Hinzu kommt, die Wirtschaft in der Eurozone schwächelt gerade. Und das baut den Inflationsdruck zusätzlich ab.
Jetzt ist ja die Lage in den USA eine andere. Da ist die Konjunktur weiterhin robust. Der Arbeitsmarkt ist auch eher stark. Und der Spielraum der FED ist ein wenig ein anderer.
Ja, absolut. Die FED hat es momentan deutlich schwerer, ihre Inflation in den Griff zu kriegen. Im Dezember ist der Verbraucherpreisindex um 2,9% gestiegen. Das war mehr, als erwartet wurde. Und auch wenn die Kerninflation mit 3,2% etwas schwächer ausgefallen ist, zeigt das doch, dass die Inflation in den USA hartnäckiger bleibt als in Europa.
Jetzt gibt es ja trotzdem einige Anleger, die darauf setzen, dass die FED die Zinspause vielleicht schon im Juni beenden wird und die Zinsen dann auch in den USA wieder sinken könnten. Ist das denn realistisch?
Naja, das ist schwer zu sagen. Es gibt Hoffnungen, aber die FED hat klar signalisiert, dass sie sich Zeit lassen will. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Inflation tatsächlich nachgibt.
Dann gibt es ja noch einen Faktor, den man bei Gesprächen über die USA nicht außen vor lassen kann. Stichwort Donald Trump an dieser Stelle.
Ja, genau. Trumps Zollpolitik und sein restriktiver Kurs gegenüber Migranten und vor allem seine Steuerpolitik könnten großen Einfluss auf Inflation und Wirtschaftswachstum in den USA haben. Und das wiederum wird dann auch die Eurozone nicht unberührt lassen.
Das klingt so, als ob man auf beiden Seiten des Atlantik erstmal etwas vorsichtig agieren muss.
Ja, das stimmt. Alles spricht dafür, dass FED und EZB zunächst einmal abwarten und analysieren, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln werden.
Am Donnerstag legt dann die Deutsche Bank als eine der ersten großen europäischen Banken ihre Geschäftszahlen vor. Die US-Häuser haben ja schon geliefert. Die Erwartungen an die Deutsche Bank, muss man sagen, die scheinen eher gemischt.
Ja, besonders spannend ist hierbei das Investmentbanking, insbesondere das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen. Dieses Segment könnte sich wieder als echter Wachstumstreiber herausstellen. Finanzvorstand James von Moltke hatte kürzlich betont, dass das vierte Quartal ermutigend verlaufen sei. Insbesondere im Oktober und November sei das Geschäft besser gelaufen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und auch das Beratungsgeschäft, also Origination and Advisory, scheint gut zu performen. Goldman Sachs erwartet hier einen Ertragssprung bei der Deutschen Bank von satten 20%.
Das klingt ja zunächst recht vielversprechend. Schauen wir doch auch nochmal auf die Corporate Bank. Die hat ja der Vorstandschef Christian Sewing einst so schön als das Herzstück der Deutschen Bank bezeichnet. Wie geht es denn diesem Herzstück?
Da sieht es weniger rosig aus. Die Provisionserträge sind zwar gestiegen, aber die Zinseinnahmen im Einlagengeschäft, die sind deutlich zurückgegangen. Und das bremst das Wachstum. Trotzdem scheint das keine großen Debatten über die Dominanz des Investmentbankings auszulösen. Die hat es ja früher gegeben. Wohl auch, weil andere Bereiche wie das Privatkundengeschäft und das Asset Management solide Zahlen liefern.
Das bringt uns dann ja schon ein Stück weit zur Gesamtbilanz. Für das Gesamtjahr hat ja die Deutsche Bank Erträge von 30 Milliarden Euro angepeilt. Nach 9 Monaten hatte sie fast 23 Milliarden Euro bereits verbucht. Also ein erreichbares Ziel?
Ja, es wäre tatsächlich eine Überraschung, wenn sie das nicht schaffen. Aber die Kosten, die sind ein Punkt, der kritisch bleibt. Analysten gehen von leicht höheren Ausgaben aus, rund 5,1 statt der geplanten 5 Milliarden Euro. Und das hat ja bei der Deutschen Bank leider schon Tradition.
Außerdem wird ja auch gerne auf den Nettogewinn geschaut. Wie sieht's denn da aus?
Ja, laut Analystenschätzungen wird der Nettogewinn fürs vierte Quartal bei 573 Millionen Euro liegen. Für das Gesamtjahr wären das dann 3,7 Milliarden Euro. Das wären etwa 12% weniger als 2023. Das liegt vor allem an den 900 Millionen Euro, die durch Altlasten der Postbank hier ins Gewicht fallen.
Ja, die Sonderbelastungen waren ja schon länger bekannt. Für die Aktionäre immer spannend. Wie steht es denn um die Dividende?
Ja, da sollte es keine Überraschung geben. Der Dividendenvorschlag bleibt bei 68 Cent pro Aktie. Das war bereits letztes Jahr angekündigt. Und für 2025 will die Deutsche Bank die Marke von 1 Euro pro Aktie anpeilen. Aber das ist ja Zukunftsmusik.
Stichwort Zukunft. Schauen wir ein bisschen in die Kristallkugel. Wie dürfte denn der Markt wohl auf die Zahlen reagieren?
Na gut, das dürfte vor allem vom Ausblick abhängen. Die unter Sewing begonnene Restrukturierung ist ja jetzt offiziell abgeschlossen. 2025 ist das erste Jahr, in dem die Deutsche Bank nicht mehr unter dieser Last agiert. Allerdings hat der Aktienkurs in den vergangenen 12 Monaten ordentlich zugelegt, und zwar so um 57%. Es wäre daher keine Überraschung, wenn der sogenannte Tag der Wahrheit, wie ihn viele nennen, zu Gewinnmitnahmen führt.
In der kommenden Woche starten außerdem einige Institutionen und Verbände kommunikativ ins Jahr 2025. Am Montag steht die Jahrespressekonferenz der IG Metall in Frankfurt an. Und am Dienstag die Pressekonferenz zum Jahresauftakt des Bundesverbands der deutschen Industrie in Berlin. In Frankfurt lädt die BaFin zur Pressekonferenz zum Thema Risiken im Fokus 2025. Mit dabei ist BaFin-Präsident Mark Branson. Und ebenfalls am Dienstag findet in Frankfurt die Private Markets Conference Private Markets One statt. Los geht es um 12 Uhr in der Frankfurt School of Finance and Management. Und die Details stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Am Mittwoch ist dann die Pressekonferenz zum Jahresauftakt des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie in Frankfurt. Und am Donnerstag der schon erwähnte Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die ist für 14.45 Uhr angesetzt. Am Freitag lädt dann der Handelsverband Deutschland zur Jahrespressekonferenz nach Berlin. Außerdem stehen eine ganze Reihe von Börsenfeiertagen an. Am Montag ist die Börse in Australien geschlossen und wegen des chinesischen Neujahrsfestes ist die Börse in China geschlossen von Dienstag bis zum 3. Februar und von Dienstag bis Donnerstag schließt auch die Börse in Südkorea. Von Mittwoch bis Freitag sind Börsenfeiertage in Hongkong und in Singapur bleibt die Börse Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcast und alle Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird der Fahrplan für die kommende 5. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr. Und wir haben schon gehört, aufgrund diverser Börsenschließtage, es steht das chinesische Neujahrsfest an. Und Franz, das steht doch auch immer unter irgendeinem Tierzeichen. Weißt du, was dran ist?
Ja, diesmal kommt die Schlange. Das ist das Jahr der Schlange, auf das wir uns jetzt auch vorbereiten können. Am Mittwoch ist Neujahr und dann wird ordentlich gefeiert.
Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Feiern. Und wenn Sie mögen, hören wir uns dann am kommenden Freitag wieder, dann mit der ersten Ausgabe im Jahr der Schlange. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.